Mit dieser Predigt klinke ich mich ein in die Predigtreihe, die jetzt schon eine Weile in unserer Gemeinde hier gelaufen ist. Und ich tue das mit einem Text aus dem zweiten Buch Mose, dem Buch Exodus, wie man das ja auch nennt. Manche Bibeln haben nur noch die lateinischen Namen für die fünf Bücher Mose. Deswegen erwähne ich das mal mit. Und wir sind heute mit dieser Predigt bei 2. Mose 20 angekommen, den 10 Geboten. Das heißt, ich habe ja schon 2 Predigten über die Gebote gehalten. Über das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, so heißt es dort in den ersten Versen in 2. Mose 20. Ich habe dich aus Ägyptenland geführt, so wird zum Volk Israel geredet. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und dann das zweite Gebot, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was im Himmel, noch von dem, was auf der Erde, noch was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich bin der Herr, dein Gott, ein eifersüchtiger Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis in das dritte und vierte Glied an denen, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweise an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Das ist die biblische Zählung der Gebote. Wer die Gebote einmal gelernt hat nach dem kleinen Katechismus Martin Luthers, der hat festgestellt, dass diese beiden Gebote, wie sie in der Bibel genannt werden, zusammengefasst sind zu einem Gebot. Und damit Luther wieder auf die 10 Gebote kam, hat er aus dem letzten, dem 10. 2 gemacht. Und dann hat man wieder 10. Also ich gehe nach der biblischen Zählung vor. Und da kommt jetzt heute das dritte Gebot. Da heißt es, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Für unser Leben brauchen wir Leitplanken. Das war bei dem Volk Israel, das die große Befreiung Gottes aus der Knechtschaft Ägyptens erlebt hatte, nicht anders. Gott wusste, das ist immer ein schmaler Weg, auf dem mein Volk in dieser Welt sich befindet. Und da ist es wichtig für mein Volk, dass da Leitplanken sind, dass das Leben nicht ausufert, sondern in meinen Bahnen verläuft. Und deswegen gab Gott dem Volk Israel und gibt er uns heute die 10 Gebote. Und zusätzlich im Neuen Testament beispielsweise die Bergpredigt oder die Lehrunterweisung der Apostel in den Briefen und so weiter. Gott ist interessiert daran, dass wir Orientierung in unserem Leben haben. Und zwar nicht Orientierung irgendwo, sondern an seinem göttlichen Willen. Und dass sein Wille in unserem Leben respektiert wird. Wir brauchen Werte für unser Leben. Wir brauchen Werte, die wir uns nicht selber geben können. Stellen wir uns das doch mal vor, es gäbe die 10 Gebote nicht, es gäbe keine Bibel. Und wir sollten jetzt in den demokratischen Prozessen eines Parlaments herausfinden, was für alle Menschen an Werten, an Gültigkeit da ist. Das gäbe ein Theater. Es gäbe nur Unsicherheit. Und man wüsste nicht, woran man sich letztlich orientieren soll. Dass Gott uns die 10 Gebote gegeben hat, dass sie im Neuen Testament wiederholt werden und vorkommen, das ist Gottes Barmherzigkeit und seine Gnade, dass wir sicher schreiten dürfen und wissen, was gut und böse, was richtig oder falsch ist. Es ist dir gesagt, Mensch, so heißt es einmal im Propheten Micha, was gut ist, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Klare Aussagen unseres Gottes, Leitplanken für ein befreites Leben. Und in einem befreiten Leben müssen wir der Willkür wehren, und zwar den Gottesbildern, die so durch die Gedanken der Menschen gehen und die so unterschiedlich sind und keinen verbindlichen Charakter für uns haben. Wir brauchen von Gott selbst das Bild, das uns prägt. Und wir brauchen seinen Namen, damit wir ihn anrufen können. Und das muss für uns ein heiliger Name sein, wie wir das schon im Lied gemeinsam ausgedrückt haben. Wir brauchen Respekt vor dem Namen des lebendigen Gottes. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann haben viele Menschen Begegnungen mit Gott gehabt, aber auf eine eigenartige Weise. Zusammenfassend wird im Neuen Testament einmal gesagt, in Johannes Kapitel 1 kann man das nachlesen, niemand hat Gott jemals gesehen. Jedenfalls nicht nach dem Sündenfall. Im Garten Eden, als die Beziehung der Menschen zu Gott noch in Ordnung war, da haben sie ja unmittelbaren Verkehr mit Gott gehabt, ihrem Schöpfer. Und als die Sünde durch Übertretung eines Gebotes, das Gott den Menschen gegeben hatte, das Leben durcheinandergebracht hat, haben die Menschen auf einmal Angst vor Gott gehabt. Und sie haben sich versteckt vor Gott und Gott geht durch den Garten Eden und ruft, Adam, wo bist du? Nicht, als ob Gott nicht gewusst hätte, wo Adam ist. Das ist so ein bisschen, man könnte fast sagen, biblischer Sarkasmus, dass Gott damit deutlich macht, jetzt ist etwas zerbrochen. Und der Mensch hat Angst vor mir, was von der Schöpfung her nicht der Fall war und auch von Gott her nicht vorgesehen war. Gottes Begegnungen hat es weitergegeben. Mose am brennenden Dornbusch, auch davon ist schon in den Predigtreihen die Rede gewesen. Und Gott begegnet dem Menschen auf eine eben noch erträgliche Weise. Es bleibt bestehen, was im Neuen Testament steht und ich eben zitiert habe, niemand hat Gott je in seinem himmlischen Glanz gesehen. Das könnten wir Menschen überhaupt nicht ertragen. Wir würden erschlagen von diesem himmlischen Glanz und der Heiligkeit unseres Gottes. Gott trat den Menschen ein Stück verhüllt entgegen. Wenn man das mal nachlesen will, kann man das nachlesen in der Berufungsgeschichte des Propheten Jesaja. In Jesaja Kapitel 6 wird sie uns berichtet. Da macht der Prophet einen Tempelbesuch und er begegnet Gott. Und was kriegt er zu sehen von Gott? Den Saum seines Kleides, so heißt es dort. Weil kein Mensch leben kann, der Gott in seiner Heiligkeit heute sieht. Und dann kommen die Engel. Und diese vielen Engel, von denen Gott umgeben ist, sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Die Heiligkeit des Namens Gottes wird dort betont. Und der jüdische Theologe Martin Buber hat einmal folgenden Satz gesagt. Das Wort Gott ist das belastetste aller Menschenworte. Kein anderes Wort ist so besudelt und verletzt worden wie das Wort Gott. Aber gerade deswegen ist uns dieses dritte Gebot gegeben. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Wir alle haben doch vermutlich schon einmal, wenn wir spazieren gegangen sind, an diesen Hochspannungsmasten das Schild gesehen, Vorsicht, Hochspannung. Da kriegt man Respekt. Jedenfalls, das war bei mir schon als kleiner Junge so. Wenn ich an so einem Masten vorbeikam, das Schild gelesen habe, nachdem ich lesen konnte, dann hatte ich Respekt vor dem, was da oben sich wohl in den Drähten ereignet, das ich noch gar nicht im Einzelnen erklären konnte. Da brauchte ich noch ein bisschen Schulbildung, um das verstehen zu können. Vorsicht, Hochspannung. Wir alle wissen, der Strom wird uns zu einem großen Segen. Und jetzt könnten wir unheimlich viele Dinge aufzählen. Versuchen wir uns mal vorzustellen, es gäbe keinen Strom. Das wäre das Chaos an sich unter uns Menschen. Jedenfalls hier in unseren Kulturen. Strom wird uns in vielfacher Weise zum Segen. Aber Strom kann uns auch zu einem Fluch werden. Wie viele sind gleichgültig mit dem Strom umgegangen und haben Schlimmes erlebt dabei, manchmal sogar den Tod? Und so ist der Name Gottes. Er wird uns zum Segen, wenn wir ihn recht gebrauchen, aber wird uns zum Fluch und zum Gericht, wenn wir ihn missbrauchen. Er wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Mit dem Namen Gottes, das müssen wir uns einmal vor Augen führen, rufen wir ja nicht irgendjemand an, sondern wir rufen den Schöpfer Himmels und der Erde an. Und den, der es erhalten hat bis zum heutigen Tag, was er geschaffen hat. Und wir rufen den Retter an und den Richter der Welt, der einst Richter sein wird und richten wird in Gerechtigkeit. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann kriegen wir Respekt vor dem Namen Gottes. Mit den Namen ist das ja so eine Sache. Wir haben ja ganze Heerscharen von Juristen damit beauftragt, Namen zu beschützen. Und da, wo Namen nicht beschützt werden, zum Beispiel Firmennamen, da gehen die diesen Spuren nach und sorgen dafür, dass der Name der Firma beschützt wird. Und so könnten wir fortfahren, Beispiele aufzuzählen. Wir schützen Namen. Und jeder möchte doch irgendwie in einer Form als kleiner Mensch auch, dass sein persönlicher Name geschützt wird. Gottes Name ist ein wunderbarer Name, der allen Schutzes würdig ist, dass wir für ihn eintreten. Er ist der Retter und Richter der Welt. Wie hat das David gebetet? Vorhin wurde schon ein Zitat gebracht. Im Psalm 8, Vers 2 heißt es: Herr, unser Herrscher, groß und herrlich ist dein Name. Himmel und Erde sind Zeichen deiner Macht. Diesen großen Gott anzurufen und zu ehren und Respekt zu haben vor seinem Namen. Darauf kommt es an. Es ist ein mächtiger Name. Ein Name, von dem alles herkommt, was wir haben. Warum ist dieser Name Gottes so wichtig? Es ist da merkwürdig, dass Adolf Hitler den Namen Gottes normalerweise in seinen Reden nicht gebraucht hat, sondern er sprach stattdessen von der Vorsehung, von der Allmacht, vom Schicksal und ähnliche Ausdrücke. Hatte er eine Grundahnung, dass der Name Gottes nicht missbraucht werden darf? Oder warum hat er das so getan? Aber dann hat er den Namen Gottes doch ganz gewaltig missbraucht, indem er auf die Koppelschlösser schreiben ließ: Gott ist mit uns. Und hat die Soldaten mit diesem Satz in den Krieg geschickt, an die Front. Und Ungezählte sind gestorben, Gott ist mit uns. Das war ein Missbrauch des Namens Gottes in eklatanter Weise. Gott ist ein anderer Gott als dass er das bejahen würde, was Adolf Hitler und die Nazis damals getan haben, in vielfältiger Weise. Man könnte jetzt viele Beispiele nennen, darauf können wir aber auch gern verzichten. Der Name Gottes ist wichtig, dass wir erkennen, wer Gott überhaupt ist. Soweit wir Menschen das fassen können, soweit es in Worten überhaupt beschrieben werden kann, ich bin mir bewusst, dass das sehr unvollkommen ist. Wenn wir erst mal vom Glauben zum Schauen gekommen sind und Gott gegenübertreten können, weil Jesus Christus uns die Sünden vergeben hat, dann werden wir Gott schauen, wenn wir am Ziel sind, und seinen Sohn Jesus Christus. Dann werden wir sehen, der ist viel herrlicher, als wir uns das jemals haben vorstellen können oder als das menschliche Worte es beschreiben können. Er ist der Höchste, er ist der Heiligste, er ist der Mächtigste, er ist der Herr, der Lebendige. Und er ist der, der Gemeinschaft mit uns haben will, obwohl wir so unheilig sind, so sündig sind. Und dass er dann noch seinen Sohn sich vom Herzen reißt und in diese Welt sendet und für deine und meine Sünden am Kreuz, für dich und mich sterben lässt, das ist die Liebe Gottes. Das ist seine Gnade. Die sollte eigentlich gerühmt werden jetzt in diesem Jubiläumsjahr der Reformation. Wenn man die ganzen Verlautbarungen in der Presse und in den Filmen, was jetzt im Augenblick läuft, hört, ist man entsetzt. Ich habe gerade einen Artikel gelesen, dass dieser Shuttlebus jetzt durch ganz Europa fährt. Die evangelische Kirche hat ihn ausgerüstet. Das Eigentliche, wovon die Reformation spricht, keinen Funken davon, nur Oberflächlichkeit. Die neueste Nummer von IDEA hat diesen Artikel abgedruckt. Es ist erschütternd, was da passiert. Obwohl man extra Leute berufen hat, die eigentlich die Grundanliegen herausstellen und herausarbeiten sollten. Der Mensch soll erkennen, wer Gott ist. Wir sollen wissen, zu wem wir beten dürfen. Da ist doch nicht nichts, sondern da ist doch dieser heilige Gott, zu dem wir sprechen dürfen. Das hebräische Wort, das hier gebraucht wird, auch in diesem dritten Gebot, das Luther wiedergegeben hat und andere Übersetzungen zum Teil auch mit Herr, heißt ja Yahweh. Wenn ich Yahweh übersetze aus der hebräischen Sprache in die deutsche, dann kann es sowohl in Präsenz, also in der Gegenwart übersetzt werden, ich bin, der ich bin. Es kann aber auch in Futur übersetzt werden, dass dieselbe Verbform in der hebräischen Sprache, also in der Zukunftsform, ich werde sein, der ich sein werde. Und das heißt zusammengenommen, Gott ist unwandelbar. Stellen wir uns vor, Gott wäre launisch und würde sich ständig ändern. Wir wüssten nie, ob unsere Gebete ankommen. Das ist doch wunderbar, dass Gott unwandelbar der Ewige ist, dem wir vertrauen können, wie unsere Väter und Großväter und alle, die vor uns gelebt haben und alle vertrauen können, wenn es noch Generationen nach uns geben sollte, was wir alle nicht wissen. Das liegt alleine in Gottes Hand. Wir sollen wissen, zu diesem unwandelbaren Gott dürfen wir beten mit unseren schwachen und manchmal so unvollkommenen Gebeten. Und an dieser Stelle soll der Mensch auch begreifen, wem er zu danken hat. Das hat ja mal ein Atheist und Kommunist gesagt zu einer christlichen Reisegruppe auf dem Roten Platz in Moskau. Ihr Christen habt es gut. Und die Christen haben erstaunt geguckt. Wieso haben wir es gut, dass uns das ein Kommunist sagt? Wenn ihr einer höchsten Existenz danken wollt, wisst ihr, zu wem ihr beten könnt. Wir kennen so eine hohe Existenz nicht. Wir sind ganz arm dran. Merken wir, was wir für einen Reichtum haben, wenn wir Gottes Namen geoffenbart bekommen haben. Wie singen wir es doch in diesem schönen Erntedanklied, wir pflügen und wir streuen. Da heißt es dann am Ende, alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, drum dankt ihm und hofft auf ihn. Ja, das ist der Vorteil der Menschen, die glauben und die auf der Basis der Heiligen Schrift ihren Glauben festgegründet haben in Gottes Wort. Sie dürfen rufen zu dem, dessen Name über alle Namen steht. Da steht in den Sprüchen, Kapitel 18, Vers 10, folgender Satz. Der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gerechte läuft dahin und wird beschirmt. Habt ihr das schon mal erlebt? In den Unsicherheiten unseres Lebens, in dem Hin- und Hergeworfensein der Wellen, die uns umgeben, und dann den Namen des Herrn anrufen und alle Not Gott hinlegen. Und mit einem Mal schenkt uns Gott Ruhe und Geborgenheit. Und wir merken etwas von seiner Größe und dem Frieden, den nur er geben kann und kein Mensch dem anderen zu geben vermag. Es ist großartig, diesen Namen Gottes zu kennen und anzurufen. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Hauptgedanken. Wie wird denn dieser Name Gottes missbraucht? Warum ist dieses Gebot überhaupt notwendig? Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Dieser Name Gottes ist uns von ihm selber anvertraut. Und weil uns sein Name anvertraut ist, sind wir für einen eventuellen Missbrauch vor ihm verantwortlich. Und jeder Missbrauch des Namens Gottes wird zur Rechenschaft gezogen von Gott. Wie erleben wir das denn in der Praxis? Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir kriegen heute ins Wohnzimmer geliefert ganz herrliche Naturfilme. Es ist erstaunlich, was Menschen einsetzen, um wirklich uns wunderbare Filme aus der Natur zu liefern. In bester Qualität. Und man arbeitet immer noch daran, dass sie immer noch besser wird. Da kann man staunen. Aber hört mal genau hin. Bei den meisten Filmen steht, wenn von der Herrlichkeit oder besser von dem Wunderschönen in der Natur die Rede ist, das hat die Natur gemacht. Das hat die Evolution gemacht. Und ähnliche Formulierungen. In den Zeiträumen ist das geschehen. Nun, die Zeiträume, da brauchen wir uns gar nicht drüber zu streiten. Da kann man unterschiedlicher Meinung drüber sein. Was die Zeiträume angeht, da würde ich mich mit niemandem streiten. Aber dass die Natur eine eigene Schöpfungskraft hat und aus dem Nichts, das alles nur die Natur erschaffen hat, als wäre das eine eigene Gottheit, das ist Missbrauch oder unterlassener Gebrauch des Namens Gottes. Nach solchen Filmen, wenn wir dort auch Nichtchristen dabei haben, haben wir eine unwahrscheinliche Chance, ein Glaubensgespräch zu beginnen, vielleicht indem wir sagen, kann die Natur das aus sich heraus schaffen? Bei dieser Komplexität, die es in den einzelnen Geschöpfen gibt, in der ganzen Natur zu sehen ist, und die Forscher sind ja dabei, viel mehr Details zu erforschen, als wir heute wissen. Das kann doch wohl nicht sein. Und dann gibt es eine ganze Anzahl Argumente, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, um dann Gott zu bezeugen als den Schöpfer und dass der aus dem Nichts das alles schaffen kann. Das ist unterlassener Gebrauch des Namens Gottes in unserer Zeit. Zeit kommt dann dazu eben und vieles andere, Urknall und all diese Begriffe, weil man hilflos sehen muss, wie kann ich mir das dann erklären, was so herrlich hier vor mir erscheint. Dann gibt es einen allgemeinen Missbrauch des Namens Gottes. Ich habe etwas Interessantes gelesen. Und zwar von dem Frankfurter Pfarrer und Schriftsteller Lothar Zinetti. Der schreibt in einem seiner Bücher, wie er vor Jahren, heute gibt's das ja kaum noch, an einer Telefonzelle vorbeikam. Und er trug immer so einen Notizblock bei sich. Und es war wohl im Sommer warm, die Tür stand ein bisschen von der Telefonzelle auf und er hörte den Namen Gott. Und das hat ihn hellhörig gemacht. Er blieb stehen und ist mal ganz unanständig gewesen, hat einem Telefonat zugehört und hat das notiert. Er hörte natürlich nur die Stimme aus der Zelle, nicht am anderen Ende der Strippe, aber er hat das notiert. Ich zitiere ihn jetzt mal, er hat das geschrieben in der Schrift Alltägliche Reden an Gott, vor einer öffentlichen Telefonzelle notiert. Ach Gott, du brauchst mir gar nichts zu erzählen. Und dann kam die Reaktion des anderen. Allmächtiger, was sagt denn da dein Chef? Um Gottes Willen, sag es niemand weiter. Du lieber Gott, jetzt ist es schon 3:30. Mein Gott, wie kann man nur so dumm sein? Na, Gott sei Dank, dass ich nicht bin wie du. In Gottes Namen geh in Frieden. Weiß Gott, der bringt mich wirklich noch ins Grab. Mein Gott, sei doch nicht immer so empfindlich. Ach Gott, so war es doch wirklich nicht gemeint. Jetzt hör um Gottes Willen auf. Und das könnte man beliebig fortsetzen. Einiges kam ja schon in der Einleitung heute zur Sprache. Gott gefällt es überhaupt nicht, wenn wir gedankenlos und gleichgültig seinen Namen im Mund führen. Ich will euch ehrlich verraten, als ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt und ich an dieses Zitat erinnert wurde, habe ich eine innere Scheu gehabt, das hier vorzutragen. Aber ich habe gedacht, du musst es mal wagen. Damit identifiziere ich mich nicht. Aber das ist der Alltag, in dem wir oft unser Leben fristen. Gott gefällt es nicht, wenn wir gedankenlos und gleichgültig seinen Namen gebrauchen. Was heißt denn das, den Namen Gottes missbrauchen? Das heißt, ihn gehaltlos zu einem Nichts zu machen. Ach Gott, sagen die Menschen, wie oft habe ich das gehört? Oder Herrgott, manchmal hatte ich den Mut, die betreffende Person zu fragen, beten Sie immer so laut? Das ist manchmal nicht angebracht, aber einige Male gab es schon ein gutes Gespräch danach und ich würde das auch nicht in jedem Fall tun. Dann im Namen Gottes zu schwören, einen falschen Eid oder die fromme Versicherung, ich sage dir vor Gott, um irgendwie mir Autorität zu verschaffen mit dem Namen Gottes. Das ist sehr grenzwertig, das sollten wir uns genau überlegen. Dann gibt es den dämonischen Missbrauch des Namens Gottes. In der Zauberei, in der Wahrsagerei, in der Astrologie, in der sogenannten weißen Magie wird der Name Gottes ganz bewusst gebraucht, um Menschen zu täuschen. Lassen wir uns nicht täuschen, indem wir glauben, wenn der Name Gottes dabei ist, dann ist das immer okay. Nein, das ist längst nicht immer der Fall. Wer den Namen des Herrn lästert, soll des Todes sterben. Aber dann kommen wir zu etwas, das uns vielleicht noch viel direkter auf die Pelle rückt. Das ist der fromme Missbrauch des Namens Gottes. Ich habe zu Hause einige Predigtbände von diesem bekannten Schweizer Pfarrer Walter Lüthi. Und der hat gesagt, dort, wo die Frommen sitzen, kann der Name Gottes schlimmer missbraucht werden als dort, wo die Spötter sitzen. Das ist eine ungeheure Behauptung, finde ich. Muss man sich doch mal drüber Gedanken machen. Der Herr segne dich, kann sehr ernsthaft gemeint sein, aber es kann auch zu einer Floskel verkommen. Dann haben wir den Namen Gottes missbraucht, wenn das so ist. Im Bewusstsein dir ist eine ähnliche Formulierung. Wenn das ernst gemeint ist, im Bewusstsein der Autorität Gottes, dann denke ich, sollten wir nichts dagegen sagen. Wie leicht können auch eine Liturgie oder gemeinsam und oft gesprochene Gebete zu Routineformeln verkommen. Sie können zu Lückenfüllern werden. Der bekannte, er lebt nicht mehr, süddeutsche Pfarrer Hermann Betzel, der hat einmal gesagt, Lügen in Gottes Namen ist jede Miene, jeder Zug in deinem Gesicht, der Andacht heuchelt, während das Herz fern von ihm ist. Was für ein Satz. Der stellt uns in Gottes Licht. Der will uns nicht Angst machen. Der will uns nur die Heiligkeit des Namens Gottes vor Augen führen. Und dann sagt er, auf den Punkt gebracht ist die Verweigerung der Nachfolge Jesu der Gipfel der Übertretung des dritten Gebotes, nämlich Ungehorsam ist das. Das sind harte und sind unbequeme Worte von Walter Lüthi. Ich stimme Ihnen aber zu. Christus entlarvt die Leute, die einen frommen Sound drauf haben und ohne echte Beziehung zu Gott durch Jesus Christus dastehen. Und darum ist es wichtig, dass wir echt sind. Dietrich Bonhoeffer, den man ja noch umgebracht hat am Ende des Krieges, der ja lange in Haft gewesen ist, der hat Folgendes in einer seiner Schriften geschrieben. Missbrauch des Namens Gottes geschieht, wenn wir Christen den Namen Gottes so selbstverständlich, so oft, so glatt in den Mund führen, dass wir der Heiligkeit und dem Wunder seiner Offenbarung Abbruch tun. Ein inhaltsschwerer Satz von diesem Märtyrer des Dritten Reiches. Und damit bin ich beim Letzten. Wie wird denn der Name Gottes richtig gebraucht? Das ist ja die entscheidende Frage. Ich nehme an, hoffe jedenfalls, dass jeder von uns das brennende Anliegen hat, den Namen Gottes recht zu gebrauchen. Dein Name werde geheiligt. Wir haben das vorhin schon gesungen. Werde geehrt, in Ehrfurcht ausgesprochen. Der richtige Gebrauch des Namens Gottes geschieht im kindlichen Vertrauen. Wir dürfen zu Gott sogar dieses Vater sagen, wie es uns Jesus im Vater unser gelehrt hat. Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass im ganzen Wortlaut des Vater unsers nur einmal Vater steht? Ich habe immer ein bisschen Sorge, wenn einer nach jedem Satz des Gebetes immer wieder Vater sagt. Vater, Vater, Vater oder Herr, Herr, Herr. Ich will nicht jeden verurteilen, aber jeder sollte mal überprüfen, ob das noch sehr ernst gemeint ist und der Heiligkeit des Namens Gottes entspricht. Es kann sein, aber vielleicht müssten wir hier auch eine Korrektur vornehmen. Dein Name werde geheiligt. Durch fleißiges und beständiges Beten. Gott hat sein Ohr und sein Herz offen für dich und für mich. Das ist das größte Geschenk unseres Lebens. Und in Jesus Christus hat er es so sichtbar geöffnet, dass er seinen einzigen Sohn für deine und meine Sünden in den Tod gegeben hat. Was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk, eingeladen zu sein, Meetings mit Gott zu haben. Mit ihm in unseren Gebeten alles besprechen zu können, was im Leben und auch im Sterben wichtig ist. Markenzeichen sollte in unseren Gebeten der geheiligte Name Gottes sein. Wir dürfen in Freude, in Dankbarkeit zu ihm kommen. Im Leid, in Krankheit, in Nöten und Schwierigkeiten, in den Sackgassen unseres Lebens. Was unser Leben auch ausmachen mag in der jeweiligen Situation. Gott ist offen, wenn wir ihn heiligen, indem wir im Vertrauen ihm das anvertrauen, was uns zu schaffen macht. Und mir ist es einmal aufgegangen, und das will ich auch gern weitergeben an dieser Stelle, beim Singen. Es gibt wunderschöne Lieder, und wir haben einen ganzen Teil schon gesungen, auch heute Morgen. Und da werden wunderbare Aussagen von Gott gemacht. Stehe ich dahinter? Das ist meine Frage. Ist mein Singen ehrlich? Es tut uns gut, diese Frage zu stellen. Mir tut's immer wieder neu gut. Denn man kommt manchmal in einen Schlendrian hinein, dass man einfach so steile Aussagen mitsingt. Und man müsste erschrocken sein, wenn man einfach mal nachdenkt, ob ich wirklich mit meiner Person und meinem Lebenswandel dahinter stehen kann. Durch fleißiges und beständiges Beten, mit Kranken zu beten, mit denen, die die Freude verkraften müssen. Manche können die Freude nicht vertragen, weil sie hochmütig werden. Das ist auch ein Grund zum Gebet. Und manchmal sind wir selber, die hier in Gefahr sind. Wenn wir Jesus um Rettung anrufen, dass uns die Sünden vergeben werden, dass aus Gottes fernen Menschen Gottes Kinder werden, was ist das für eine Freude? Wenn man das miterleben darf, wie ein Mensch den Namen Gottes und den Namen des Herrn Jesus anruft und wiedergeboren wird, wie die Bibel das einmal beschreibt, dass da, wie es im heutigen Losungstext heißt, eine neue Kreatur entsteht, eine neue Schöpfung, dass aus einem Geschöpf Gottes ein Kind Gottes wird. Jesus hat ja gesagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ich füge in Klammern hinzu, geschweige denn hineinkommen. Wir müssen von Neuem geboren werden. Und wie wird der Name Gottes richtig gebraucht, wenn die Veränderung unseres Lebens nach Gottes Plan geschieht? Die Bibel hat einen Fachausdruck dafür. Wenn ein Mensch Christ geworden ist, kommt er in einen Verwandlungsprozess seines Lebens nach dem Willen Gottes. Und diesen Prozess nennt die Bibel Heiligung. Gott nimmt uns brutto mit allen Macken, die wir haben. Und wenn er uns angenommen hat, dann beginnt er uns zu verändern. Und der Apostel Paulus beschreibt das im Epheserbrief. Zieht aus den alten Menschen und zieht den neuen Menschen an, der nach Gottes Heiligkeit geschaffen ist. Und das ist ein Prozess. Das mache ich einmal grundsätzlich. Aber die Verwirklichung muss ja jeden Tag im Alltag passieren. Die Bibel ist doch so etwas wie ein Spiegel, in den ich hineinschaue und erkenne, wo ich schmutzig bin, wo ich mich verändern muss. Wir sollten nicht in die Bibel hineinschauen und immer nur sehen, wo die anderen sich verändern müssen. Immer zuerst auf du und du mit dem Worte Gottes gehen. Ich komme zuerst in diesem Wort vor. Und das ist ganz wichtig. Und das Letzte, wenn uns der Name Gottes und der Name Jesus über alles geht, dann ehren wir den Namen Gottes. Am deutlichsten erscheint ja Gott in Jesus. Jesus konnte deswegen sagen, wer mich sieht, der sieht ihn, den Vater. Schauen wir uns genau Jesus an. Und immer wieder, wir werden so viele Seiten in den Evangelien noch an Jesus entdecken, die wir nicht entdeckt haben. Und wir werden staunen über das, was Gott in unserem Leben tut. Man kann beispielsweise auch über Geistesgaben sprechen und den Geistesgeber vernachlässigen. Ist alles möglich. Von Geistesgaben zu reden ist wichtig. Und Gott schenkt sie. Aber zuerst muss er angebetet werden. Er ist der Geber aller guten Gaben, der natürlichen und auch der geistlichen Gaben. Und der Name Gottes wird missbraucht, und das sollten wir heute auch einmal deutlich unterstreichen, dass manches gesegnet wird, was Gott nicht gesegnet haben will. Wenn man die Zeitschriften liest und die Berichte, dann stellt man in dieser Diskussion das fest, dass immer weiter die Grenze gezogen wird, wo gesegnet wird. Die Bibel ist da eindeutig und klar. Praktizierte Homosexualität kann nicht gesegnet werden. Denkt genau wörtlich darüber nach, was ich gesagt habe. Hört nicht oberflächlich. Ich sage es nochmal. Praktizierte Homosexualität kann nicht unter den Segen Gottes gestellt werden, geschweige denn noch eine Trauung ausgesprochen werden. Dazu gibt die Bibel uns kein Recht. Das ist Missbrauch des Namens des dreimal heiligen Gottes. Wie hat das Jesus gesagt? Jesus hat das einmal so gesagt, in Matthäus 7,21 lesen wir es. Nicht jeder, der Herr, Herr sagt, wird in das Himmelreich kommen, sondern der, den der Willen meines Vaters im Himmel tut. Und ich schließe mit dieser Kurzerklärung des dritten Gebotes. Martin Luther hat das ja, ich habe vorhin schon mal gesagt, das zweite Gebot genannt. Aber ich schließe mit dieser Kurzerklärung im Katechismus Martin Luthers. Der hat ja immer, wenn er den Wortlaut des Gebotes aufgeführt hat, dann hat er gefragt, was ist das? Wir würden vielleicht sagen, was bedeutet das? Und hat dann eine Antwort darauf gegeben. Und die Antwort Martin Luthers im Katechismus lautet, wir sollen Gott fürchten und lieben. Das ist schon ein ganzes Lebensprogramm. Dass wir bei seinem Namen nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen oder trügen, sondern ihn in allen Nöten anrufen. Aber nicht nur Nöten, beten, loben und danken. Nehmen wir dieses Gebot mit nach Hause in unser Leben. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Aber er wird den reichlich segnen, der seinen Namen mit Respekt gebraucht, zu seiner Ehre. Amen.